Heute Morgen um 6 Uhr poltert sie ihre Tür. Aufmachen, Polizei! Sie verschrecken natürlich immens, gehen die Tür, machen auf, man hebt ihnen einen Zettel vor die Nase, ist ein Durchsuchungsbefehl. Man gibt klare, knappe Anweisungen, was sie zu tun haben. Kurzum, es findet eine Hausdurchsuchung statt. Sie werden im Anschluss mitgenommen auf der Polizeiposten. Grosse Frage. Ab welchem Moment haben sie das Recht auf eine Verteidigung? Sie haben in jedem Strafverfahren, auf jeder Verfahrensstufe, ein Recht, einen Anwalt, eine Anwältin beizuziehen. Von daher scheint mir klar, dass sie selbst in dem Moment, wo die Polizei bei ihnen vor dem Haus steht, man ihnen das Recht gewähren muss, ihrem Anwalt anzuleiten. Jetzt finden so Hausdurchsuchungen meistens am Morgen früh statt, 6, 6.30 7. Das machen sie darum, weil dann natürlich die grösste Wahrscheinlichkeit besteht, dass die gesuchten Leute auch daheim antriffst. Also haben wir da schon mal das erste Grundproblem, dass sie dann wahrscheinlich ihren Anwalt, ihre Anwältin schwerlich mögen erreichen. Sie haben grundsätzlich auch das Recht, sich selber zu verteidigen. Wie gescheit das ist, das steht auf einem anderen Blatt, weil sie stehen ja absoluten Profis gegenüber. Und dann gibt es Fälle, das ist in Artikel 130 in der StPO geregelt, da müssen sie zwingend verteidigt sein. Also da haben wir eine Wertung vom Gesetzgeber, wo er sagt, da geht es um so viel für die beschuldigte Person, da braucht er einfach jemanden, der ihn coacht, der ihm beisteht, der ihm die rechtlichen Möglichkeiten erläutert, der ihm einfach zu seinem eigenen Schutz beiseite gestellt wird. Jetzt liegt so ein Fall vor von einer notwendigen Verteidigung, dann muss die Verfahrensleitung dafür sorgen, dass eine Verteidigung wirklich auch bestellt ist. Und zwar noch vor der allerersten Einvernahme. Das war bis 2010 nicht so geregelt, zumindest im Kanton Zürich nicht. Und das natürlich darum, weil dem Schock von der Verhaftung und dann die Zuführung auf den Posten, dem ausgeliefert sein, dann plötzlich in einem Abstand zu sitzen. Dann ist natürlich sehr oft in dieser ersten Einvernahme bist überrollt worden und hast dich meistens um Kopf und Kragen geredet. Jetzt können wir natürlich aus der Sicht von der Strafverfolgung sagen, ja, das ist ja super. Aber es ist leider auch so, dass Leute, die massiv unter Druck gesetzt werden, oftmals auch Zeug zugestehen, wo nicht unbedingt der Wort entspricht, sondern einfach, sie können dem Druck nicht standhalten, sie wollen möglichst schnell wieder heim. Sie haben das Gefühl, wenn ich jetzt einfach alles sage, was sie hören wollen, dann ist das für mich der geringstmögliche Ausweg. Ob das wirklich der Wahrheitsfindung dient, ist fraglich. Das ist eine Erkenntnis aus der Inquisition. Dort hat man ja dann zum Beispiel auch mit Folter geschafft. Aber eben, was ist der Wert von einer Aussage, die du machst, wenn du eine Daumenschraube am Finger hast? Jetzt, wie gesagt, der Staatsanwalt, die Staatsanwältin muss sorgen, bestimmte schwerere Vorwürfe, dass eine Verteidigung da ist. Im Gesetz steht, dass eine notwendige Verteidigung sei zu bestellen, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung keine Wahlverteidigung bestimmt. Also das bedingt, dass man die beschuldigte Person eigentlich zuerst fragt, möchtest du einen Anwalt beiziehen, hast du einen, bevor man ihm einfach jemanden bestellen kann. Also in meinen Augen ergibt sich das aus der Systematik vom Gesetz. Es ist dann aber auch noch explizit in Artikel 133 StPO geregelt, dass bei der Auswahl von der amtlichen Verteidigung ist deren Eignung zu berücksichtigen. Also die Eignung von der Verteidigung vom Anwalt, der Anwältin und nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person zu berücksichtigen. Nach Möglichkeit der Wünsche, die Formulierung scheint für mich klar zu sein, dass das bedingt, dass man ihn fragt und dann kann entscheiden, aha, kann man dieser Möglichkeit von der Wünsche nachkommen, ja, nein. Und das heisst weniger, dass man dann, ja, der Anwalt passt mir oder passt mir nicht aus Sicht von der Staatsanwaltschaft, sondern nach Möglichkeit heisst, kann man ihn erreichen, ja oder nein. Dann ist neu im Gesetz, dass die Eignung von der Verteidigung zu berücksichtigen ist. Das ist natürlich ein relativ unbestimmter Begriff und alles so unbestimmte Begriffe sind ja dann auch wieder ein Machtinstrument in den Händen von der Staatsanwaltschaft. Also an was misst man die Eignung? Aber bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich bin natürlich auch der Meinung, dass gewisse Grundkenntnisse und Erfahrungen im Strafrecht erforderlich sind, dass man als geeignet gelten kann. Letztlich liegt es ja auch in der Verantwortung vom einzelnen Anwalt, von der einzelnen Anwältin, wo dann angefragt wird, zum zu sagen, ja, ich traue mir das zu oder ich traue mir das nicht zu. Problematik dahinter ist natürlich, wenn du sehr wenig Strafrecht machst, bist du dir vielleicht der Komplexität, die so Verfahren mit sich bringen, gar nicht so richtig bewusst. Weil Strafrecht ist viel mehr als einfach ein bisschen Rechtskenntnis. Es ist eine Schnittstellendisziplin und wegen dem, je nach Sachverhalt, je nach Delikt, unendlich komplex. Und dann darf man nicht vergessen, im Strafrecht verhandelst du Lebensjahr und nicht einfach Geld. Jetzt, wie gesagt, ist der Staatsanwalt, die Staatsanwältin diejenige Person als Verfahrensleitung, die dann die amtliche Verteidigung bestellt. Im Kanton Zürich läuft das über das Büro für amtliche Mandate. Also das heisst, der zuständige Staatsanwalt macht Antrag beim Büro für amtliche Mandate. Allenfalls der gewünschte Anwalt oder halt einer via Pico-Telefon bestellte Anwalt sei als amtlicher Verteidiger zu bestellen. Jetzt, ich würde sagen, die grosse Mehrheit von der verhafteten Person kennt unmittelbar keinen Anwalt, keine Anwältin. Und dann läuft das meistens, wie gesagt, über das Pico-Telefon. Das läuft nach dem Zufallsprinzip. Also man läutet auf eine Pico-Telefonnummer an. Täglich haben jeweils 5 Anwältinnen und Anwälte Pico. Und dann wird nach dem Zufallsprinzip jemand angewählt. Es ist so ein Turnus, wenn das Telefon nach 5-mal Leuten nicht abgenommen wird, bringt es weiter zum Nächsten, zu den Nächsten. Und das führt natürlich letztlich dazu, dass die Staatsanwaltschaft keinen Einfluss hat, wer denn die Verteidigung führt. Das scheint mir schon ein wichtiger Punkt, dass quasi die Staatsanwaltschaft ihren Gegner nicht aussuchen kann. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, dass ich da der Staatsanwalt nicht zutraue, das mit Augenmass zu machen, sondern es hat einfach ein Missbrauchpotenzial. Und jedes mögliche Missbrauchpotenzial sollte man doch irgendwie vermeiden, sofern es möglich ist. Und gerade bei der Bestellung von einer amtlichen Verteidigung geht es ja um immens Wichtiges. Und das Vertrauensverhältnis zum Anwalt und der beschuldigten Person hängt halt auch gerade am Anfang sehr stark davon ab, wie die Bestellung standkommt. Und nur eine vertrauensvolle Verteidigung ist auch eine gute Verteidigung. Und letztlich dient das ja auch dem Verfahren. Also die überwiegend grossmehrheitliche Anzahl der Fälle mündet ja letztlich in irgendeiner einvernehmlichen Lösung. Einvernehmlich mit Anführungs- und Schlusszeichen natürlich. Ich meine damit, dass die beschuldigte Person in Zusammenarbeit mit seinem Anwalt, Anwältin und Staatsanwaltschaft sich auf eine Lösung können einigen. Also die Alles-oder-Nichts-Fälle sind der Ausnahmefall. Jetzt mit Einführung der Landesverweisung ist das wieder ein bisschen anders geworden, weil man bereits derart niederschwellig aus dem Land gerührt wird, hat das zwangsläufig Einfluss auf eine Kooperationsbereitschaft im Rahmen eines Strafverfahrens. Und das ist sicher einer der Hauptgründe, warum plötzlich die Strafjustiz deutlich mehr Arbeit hat und auch die Verfahren über mehrere Instanzen ausgefochten werden. Es geht einfach nochmal um deutlich mehr. Jetzt war in diesem Podcast ja schon Thema gewesen, sollte man bei der Wahl der Verteidigung allenfalls eine ausserkantonale Anwältin beiziehen. Also Gründe dafür sind natürlich die Spezialisierung und die Erfahrung. Es ist ja klar, wenn du wahrscheinlich außerhalb der grösseren Städte als Anwältin, Anwält tätig bist, kannst du dich nicht allein auf Strafrecht spezialisieren. Also findest du dort wahrscheinlich eher Anwälte, die auch Strafrecht machen, aber nicht nur. Und dann kann es allenfalls sein, dass je nach Komplexität vom Fall und von der Schnittstelle sich anbietet, einen spezialisierten Anwalt zu mandatieren oder allenfalls noch zusätzlich beizuziehen. Dann wichtig scheint mir auch, dass man bereits eine vertrauensvolle Beziehung hat. Also wenn du ausserkantonalen Anwalt kennst und dem vertraust, macht es natürlich Sinn, den beizuziehen, ob er jetzt lokal vernetzt ist oder nicht. Und eigentlich der Hauptpunkt, um einen ausserkantonalen Anwalt zu nehmen, ist natürlich die Unabhängigkeit. Es gibt ja immer lokale Sensibilitäten und Interessenkonflikte. Und je nach Fall, Konstellation, macht es Sinn, dass man da jemanden beizieht, der für die Zukunft nicht abhängig ist von einem gewissen Wohlwollen der Strafverfolgungsbehörde gegenüber. Früher war das natürlich viel stärker der Fall, wo der einzelne Staatsanwalt, der auf dem Fall war, die amtliche Verteidigung konnte bestimmen. Jetzt eben im Kanton Zürich, wo es über das Büro für amtliche Mandate läuft, ist die Abhängigkeit zu einem gewissen Grad reduziert. Das führt uns zurück zum Wladimir Rosenbaum und seinem Fall in Bern, wo er beizogen worden ist, mit dem Grundgedanken, dass man der Berner Justiz bei einem Justizirrtum alle Schande muss sagen. Und das hat man gedacht, das ist in besseren Händen bei einem ausserkantonalen Anwalt.
Der in ihm den Wunsch wach werden ließ, einen anderen Verteidiger neben sich zu haben. Er hatte aber auch einen objektiven, absolut triftigen Grund. Der war der, dass er sich sagen musste, es wird in diesem Verfahren der bernischen Justiz so die Schande gesagt werden müssen, wie man auf Schweizerisch sich ausdrückt, also ihr so klotzige Vorwürfe gemacht werden müssen, dass besser ein außerkantonaler Anwalt, der auf die Behörden des Kantons Bern für seine spätere Praxis nicht angewiesen ist, ein außerkantonaler Anwalt die Verteidigung der Guala in Händen haben solle.
Soweit so einsichtlich, dagegen spricht gegen einen außerkantonalen Anwalt Kenntnis von der lokalen Rechtssystem. Also jeder Kanton, auch wenn wir eine gesamtschweizerische Strafprozessordnung haben, hat spezifische Praktiken. Es ist auch immer sehr wichtig, die Staatsanwälte und die Richter zu kennen. Wenn man sich schon von früheren Fällen kennt, besteht allenfalls ein Vertrauensverhältnis in dem Sinn, dass man weiss, dass man sich gegenseitig aufs Wort verlassen kann. Das erlaubt natürlich anders, aufeinander zuzugehen. Damit meine ich aber nicht Mauscheleien zum Nachteil der beschuldigten Person. Also ich empfinde es immer als Vorteil, wenn ich die Staatsanwältin, den Staatsanwalt bereits von früheren Verfahren kenne. Dann etwas anderes sind natürlich die Reisekosten und die Logistik allgemein. Also ausserkantonale Verfahren, das führt ja mal zu längeren Anreisewegen, was die Flexibilität beeinträchtigt. Leider auch die Häufigkeit der Gefängnisbesuche. Es ist etwas anderes, ob jemand im Polizei-Justizgefängnis sitzt oder dann ist man natürlich schnell dort. Kann auch vielleicht einmal einfach nur eine halbe Stunde gehen. Oder wenn jemand im Pfäffig ist zum Beispiel oder ausserkantonal im Thorberg etc. Das sind natürlich ganz andere Anreisewege. Dann ist auch gerade ein halber Tag weg. Also das lässt sich dann logistisch einmal noch schwierig unterzubringen. Und eben bei der Kenntnis vom lokalen Rechtssystem, das ist der Punkt 1, den ich vorher angesprochen habe, dort geht es nicht nur darum, dass man die Leute kennt, sondern halt auch weiss, wie die Strafprozessordnung gelebt wird. Unsere StPO ist so ein gut schweizerischer Kompromiss. Sie ist so offen gehalten, dass auch jeder Kanton in gewissen Bandbreiten seine Eigenheiten hat können behalten. Du kennst natürlich die gelebte Wirklichkeit viel besser, wenn du in diesem Kanton schon eine grosse Anzahl von Strafverfahren verteidigt hast. Wir haben jetzt gerade hier den Fall im Kanton Graubünden, wo es einen Vergewaltigungsvorwurf behandelt wird, wo es sich bei der beschuldigten Person um einen ehemaligen Richter handelt. Also eine ganz diffizile Sache. Dort hat man den Mittelweg gewählt, dass man einen lokalen Anwalt als Verteidiger hat und der hat eine Expertin, Strafverteidigerin aus dem Kanton Zürich beizogen, die sehr gut ist, sehr versiert ist und vor allem auch im Sexualstrafrecht. Das erscheint jetzt aus der Ferne eigentlich eine ideale Lösung zu sein. Und wie man in der Zeitung hat können lesen, haben auch beide vor Gericht ihren Anteil am Plädoyer gehalten. Da gibt es natürlich eben genau die Möglichkeit, gewisse Sachen von der Zürcher Anwältin sagen zu lassen, wobei man auch nicht vergessen darf, es gibt gewisse Kantone, die einen starken Anti-Zürich-Reflex haben. Und ich möchte gerade sagen, in dem Kanton, wo das verhandelt wird, ist das besonders ausgeprägt. Also was sicher dann, man muss vermeiden, dass man quasi von Zürich kommt und der Bündner sagt, wie es dann läuft. Da muss man sicher den Ton treffen. Da kann man tausend Abwägungen machen. Letztlich das Entscheidende ist aber wahrscheinlich die Persönlichkeit von der Anwältin vom Anwalt. Also ich glaube, ein Wladimir Rosenbaum, ob er jetzt vor der Berner Justiz der alle anzeigt oder ob er jetzt vor Zürich eine Verteidigung geführt hat, das hat ihn wahrscheinlich nicht davon abgehalten, genau gleich zu agieren. Und die StPO gibt es ja eigentlich ganz klar vor. Sie sagt, man ist allein, natürlich im Rahmen des Gesetzes, die Interessen von der beschuldigten Person verpflichtet. Wie das dann konkret ausgesehen hat für den Wladimir Rosenbaum in Bern, möchte ich auch noch kurz vorspielen.
Und da hat es also furchtbare Auftritte gegeben. Zum Beispiel hatte ich jeden Morgen beginnt die Verhandlung um 8 und gegen 8:30 stand ich auf mit der Erklärung, ich dulde nicht. Und dann duldete ich etwas nicht. Und hatte also Krach mit dem Präsidenten. Zum Beispiel bei den Zeugenheitsvernahmen, die Zeugen werden ja alle neu einvernommen. Und der wollte partout, er sagte, sagen Sie so, Sie haben das und das, bestätigen Sie, was Sie erklärt haben. Ja, sagen, nein, nein, ich will den Zeugen wieder hören. Und da musste ich jedes Mal mit ihm kämpfen, dass ich den Zeugen wieder einvernehme. Und da ist das, aber die Zeugeneinvernahme sind doch spektakuläre neue Sachen herausgekommen. Das ist also 20 Stunden zu erzählen. Gut.
Ob du mit der Verfahrensleitung in Konflikt gehst, ist natürlich auch immer ein taktisches Abwägen. Es ist auch eine Frage, wie schätzt du die Situation an sich ein? Also wenn du einem Vorsitzenden, einer Vorsitzenden in die Parade fährst, dann kann auf einmal eine sehr eisige Beise entgegenschlagen, gerade wenn das vor einer grösseren Öffentlichkeit passiert. Gegen ein Intervenieren spricht, wenn du denkst, dass eine mögliche Eskalation das Gericht gegen dich vornimmt und das zum Nachteil vom Klienten schlägt. Grundsätzlich wäre zu hoffen, dass die Richterinnen und Richter genug starke Persönlichkeiten sind und das können abstrahieren, auch die Rolle vom Verteidiger, von der Verteidigerin erkennen und das eigentlich auch wertschätzen. Aber natürlich, wir sind auch alle Menschen und wenn du den Verteidiger absolut nicht magst, willst du ihm dann unterschwellig allenfalls den Erfolg gönnen, dass es einen Freispruch gibt. Schwierige Fragen, die man unmöglich pauschal beantworten kann. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.